Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache.
Ihr seid Sport und vor allem Fußball interessiert. Ihr fiebert mit dem österreichischen Nationalteam genauso mit wie mit Rapid, der Austria oder Salzburg. Dann seid ihr bei der Nachspielzeit genau richtig.
Denn wir, das sind Stefan Berndl und ich, Caroline Krause-Sandner, gehen jede Woche in eine Verlängerung. Wir thematisieren alles, was sich auf oder neben dem grünen Rasen so tut. Von Analysen bis hin zu Interviews liefern wir euch die wichtigsten Infos.
Die Nachspielzeit gibt es überall dort zu hören, wo es Podcasts gibt. Sei es auf Apple Podcasts oder Spotify. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Es vergeht kein Tag ohne neue Hiobsbotschaften. Wieder gab es am Dienstag mehr als 10.000 Neuinfektionen in Österreich. Die 7-Tages-Inzidenz ist bei 925 angelangt. Dazu haben die Behörden 61 weitere Todesfälle in den letzten 24 Stunden im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Das ist der höchste Wert seit 9 Monaten. Allein 22 Infizierte sind in Oberösterreich gestorben. Im Ausland wird die Entwicklung mit Sorge beobachtet. Die deutsche Regierung etwa hat bereits eine Reisewarnung ausgesprochen. Was das für den heimischen Tourismus bedeutet, ob es neue Corona-Hilfen braucht und ob das Budget so überhaupt noch zu halten ist, wird uns gleich der Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts Gabriel Felbermeier erklären. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Während wir also auch heute wieder einen neuen Höchststand an Infektionszahlen haben, ist sich die Regierung weiter uneins über die Maßnahmen. Kommt nun ein Lockdown auch für Ungeimpfte oder nicht? Wo gilt jetzt genau die FFP2-Maskenpflicht? Wo brauche ich trotz Impfung einen PCR-Test? Es kennt sich mittlerweile niemand mehr aus in dem Wirrwarr an Verordnungen und Regeln. Im Parlament gab es dazu heute einen Schlagabtausch zwischen der Regierung und der Opposition, aber hört selbst.
Während die Infektionszahlen in die Höhe schnellen, hunderte Menschen auf den Intensivstationen um ihr Leben kämpfen, Dutzende an Corona täglich versterben und das Gesundheitspersonal mit seinen Kräften spätestens jetzt am Ende ist, streiten sie auf offener Bühne. Vor der gesamten Republik schieben sich gegenseitig Schuld zu und schieben Verantwortung ab. Das am Höhepunkt einer Pandemie. Sie lassen den Gesundheitsminister im Regen stehen. Ja, zugegebenermaßen hat er selbst auch seinen Teil dazu beigesteuert. Aber wir alle sind Zeugen einer Hilflosigkeit, einer Planlosigkeit einer Bundesregierung in einer so schwierigen Zeit für unser Land.
Sagt SPÖ-Chefin Randy Wagner. Die Regierung jedenfalls will weiterhin auf die Impfung und 2G im Freizeitbereich setzen. Ob das reicht, werden wir in wenigen Tagen sehen. Allerdings, der Schaden ist längst angerichtet. In Salzburg etwa wird die Lage in den Krankenhäusern immer dramatischer. Sogar für den schlimmsten Fall, nämlich die Triage, ist man in dem Bundesland mittlerweile eingerichtet. Ein Team aus 5 Medizinern und einer Juristin könnten schon bald im Ernstfall entscheiden, wer das Intensivbett bekommt und wer nicht. In Oberösterreich schaut die Lage nicht besser aus. Es werden also weiter Leute sterben, weil sie sich nicht impfen lassen wollten, aber auch weil jetzt nicht rechtzeitig die Reißleine gezogen wurde. Gleichzeitig ist der Schaden auch wirtschaftlich enorm. Die ganze Welt blickt derzeit ungläubig auf die hohen Zahlen in Österreich und den Versuch, das allein nur mit der 2G-Regel in den Griff zu bekommen. Deutschland hat bereits eine Reisewarnung für Österreich ausgesprochen. In den heimischen Hotels hagelt es derzeit Stornierungen. Und auch das Budget wird durch die Krise und die notwendigen Hilfen einmal mehr belastet. Mein Kollege Michael Bachner hat daher den Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts Gabriel Felbermeier zu einer Analyse in Studie geladen und als erstes gefragt, ob die Wintersaison für den Tourismus bereits verloren ist, bevor sie überhaupt begonnen hat.
Ich würde nicht sagen, verloren, bevor sie begonnen hat. Sie dauert ja auch ein paar Monate, aber klar beginnt sie unter schwierigen Umständen. Das ist klar so, nicht? Und wir hören jetzt aus den Betrieben, dass es Stornos gibt, zahlreiche Stornos gibt. Auch klar, die deutsche Reisewarnung ist gerade für Familien ein großes Problem, weil sich die unter 12-Jährigen nicht impfen lassen können oder nicht einfach impfen lassen können in Deutschland, dann aber sich nicht einfach freitesten, sondern in Quarantäne gehen müssen. Das ist also für Familien sehr schwierig. Und das wird ganz sicher Spuren hinterlassen. Wir waren natürlich in unseren Prognosen für den Winter schon immer sehr verhalten. Also das, wir haben von vornherein eine gewisse Wahrscheinlichkeit eingebaut, dass es im Winter noch einmal schwierig wird. Und der große Boom, den wir gesehen haben im Frühjahr, im Sommer, auch teilweise noch bis in August, September hinein, der ist erst einmal unterbrochen. Und es geht eher leicht zurück im Winterhalbjahr 2021, 2022.
Mit leicht zurück meinen Sie jetzt die Beherbergungsbetriebe, die Gastronomie spezifisch, wenn wir über den Tourismus jetzt zu reden begonnen haben, oder meinen Sie wirtschaftlich insgesamt?
Damit meinte ich jetzt eigentlich schon sozusagen die gesamte wirtschaftliche Entwicklung. Für die Tourismusbranche sind die Dinge viel schlimmer. Mhm. Da kann man nicht sagen, geht leicht zurück. Natürlich immer die Frage, womit vergleicht man? Also es wird sicherlich wieder ein Winter, der deutlich schlechter ausfällt wie die Vorkrisensaisons. Das ist absehbar. Und Sie hatten es angesprochen, man hätte sich natürlich Signale gewünscht, auch an die internationalen Gäste, dass es in Österreich sicher ist. Das wichtigste Signal ist aber nicht eine 2G-Regel, eine 2G-Plus-Regel oder 2,5-Regel. Das wichtig wäre gewesen, dass man diesen massiven Anstieg bei den Infektionszahlen früher gebrochen hätte, weil das prägt ja die Wahrnehmung. Die Reisewarnung aus Deutschland kommt ja nicht, weil die Regeln nicht passen, sondern sie kommt, weil das Infektionsgeschehen außer Kontrolle geraten ist. Man kann nur hoffen, dass das sich jetzt schnell wieder zurückentwickelt. Dann kann es gelingen, die deutschen Behörden dann vielleicht doch zu überzeugen, zum Beispiel bei Kindern unter 12 Jahren auf die Quarantänepflicht zu verzichten, dass sich die freitesten können, sehr schnell.
Das würde massiv helfen.
Das würde massiv helfen.
Also es ist ein atmosphärisches Problem, hauptsächlich diese Reisewarnung. Ne? Weil du darfst ja nach Österreich kommen, es gibt ja keine Grenzsperren, Grenzkontrollen mitunter, aber kein wirkliches Reiseverbot.
Es gibt kein Reiseverbot.
Aber atmosphärisch ist natürlich ein Wahnsinn. Ne?
Und es ist schon so, wenn man sich vorstellt, man hat Kinder, die sollen dann nach dem Skiurlaub wieder in die Schule gehen. Wenn die dann aber 5 oder gar 10 Tage in Quarantäne bleiben müssen, dann belastet das die ganze Familie. Genau, dann muss man Pflegeurlaub nehmen oder man muss sich arrangieren, das ist alles kompliziert. Dann kommt aber natürlich auch die Sorge dazu, dass sich die Dinge nicht zum Besseren entwickeln, dass dann sitzt man in Österreich und das hat man ja auch schon erlebt oder viele haben das schon erlebt und dann verändern sich Regeln und dann ist es nicht mehr ganz so klar, da kommt vielleicht noch extra was dazu. Ja. Also insofern ist das Problem nicht so sehr, nicht an den Regeln festzumachen, sondern an den Outcomes, sprich an der hohen Dynamik bei den Infektionen, die hätte man früher angehen müssen, mit härteren Regeln dann natürlich auch. Oder
in Kombination.
Genau.
Ja. Ich meine, man kriegt ja auch tagtäglich jetzt in der Tagesschau die Negativstwerbung schlechthin. Wenn man eine doppelt und weit darüber liegende Inzidenz hat als in Deutschland, würde man jetzt nicht sagen, ich fahre jetzt Holledarow in ein Gebiet, wo es viel schlechter ausschaut als bei uns und in Deutschland ja auch zu Recht die Panik geschoben wird, wenn man es jetzt salopp formuliert.
Gleichzeitig aber sozusagen ist das auch ein bisschen unfair. Deutschland ist natürlich ein großes Land mit einer hohen Heterogenität. Ich war jetzt doch eine Weile in Schleswig-Holstein.
Also ganz im Norden ist es anders als in Bayern, weil so da hast du die oberösterreichische Problematik praktisch.
Ne? Bayern, auch Teile von Baden-Württemberg, Sachsen auch, die schauen so aus wie Österreich. Und da ist es dann etwa noch schwerer sozusagen zu kommunizieren, warum jemand, der ich weiß nicht, aus Rosenheim nach Tirol fährt zum Skifahren.
Warum, es seit Jahren macht, ne?
Ja.
Warum man es jetzt nicht machen soll.
Ja, genau. Oder? Ja, genau. Ja. Da würde man sich sozusagen auch wünschen, dass wir endlich in Europa auch ein bisschen mehr Kooperation haben an der Stelle. Auch das, jetzt sagt man die vierte Welle und der dritte Corona-Winter und wir sind immer noch sozusagen in sehr nationalistischen Maßnahmen verhaftet. Das ist schon recht frustrierend, muss ich sagen.
Ja. Weil Sie es angesprochen haben, dass es sicherlich eine ganz harte Saison für den Wintertourismus wird. Im vierten Quartal 2020 war das Minus bei 7,8 Prozent gelegen versus 4,8 im EU-Durchschnitt, also wegen des hohen Tourismusanteils ein ganz schlechtes viertes Quartal, das natürlich sich heuer hätte nicht wiederholen sollen. Aber gehen wir jetzt von einem ähnlichen Minus aus in diesem Winter oder
ganz schwer zu sagen. Also wir glauben nicht, dass es ähnlich dramatisch wird. Das war ja wirklich eine Nullsaison, muss man sagen.
Absoluter Bauchfleck in jeder
Hinsicht. Ich habe heute nochmal die Zahlen angesehen, Nächtigungszahlen, die fallen wirklich tatsächlich fast auf den Null, auf die Nulllinie und verbleiben dann fast während der ganzen Saison. Das hoffen wir doch, dass es anders sein kann, denn selbst wenn wir es eine Reisewarnung haben und selbst wenn es für Familien schwierig wird aus dem Ausland, es ist kein Reiseverbot, die Hotels werden offen halten können, es wird eine gewisse Aktivität geben, das hoffen wir sehr. Voraussetzung ist natürlich, dass nicht irgendwie ein Ischgl 2.0 passiert. Voraussetzung ist, dass
das darf nicht passieren.
Dass insgesamt vielleicht auch in den nächsten Wochen schon eine Trendumkehr passiert, dann verändert sich die Berichterstattung wieder. Also verloren ist die Saison noch nicht und sie wird hoffentlich nicht so schlecht ausfallen wie die in der vergangenen Wintersaison. Aber klar ist, ja, das ist sicherlich nicht eine Saison, die in irgendeiner Art und Weise Anschluss finden kann an die Vorkrisensituation. Ja.
Und an den günstigen Sommer.
Genau.
Das ist natürlich das Schwergewicht der österreichischen Tourismuseinnahmen liegt ja geradezu im Winter. Deswegen hat ja im vergangenen Winter jeder gehofft, dass zumindest diese Saison mit all den Lerneffekten, die man uns immer erzählt hat, dass man so viel gelernt hat.
Das ist traditionell so, nicht, dass der Winter der umsatzstärkere ist. Es hat sich ein bisschen verschoben. Also der Sommer ist ein bisschen stärker geworden. Und es ist natürlich die gute Nachricht, dass man in denselben Regionen, in denen man Wintertourismus hat, dann zumindest auch einen guten Sommertourismus hatte in diesem Jahr. Und im nächsten Jahr würden wir mit denselben Mechanismen rechnen, dass genau die Familie, die gerne in die Bergen fahren, die jetzt nicht fahren können,
die fahren dann
vielleicht im Sommer. Ja. Und wir haben ja gesehen, dass die Nächtigungszahlen okay waren und vor allem auch, dass gute Preise durchgesetzt werden konnten. Das heißt, da gibt es schon sozusagen auch nochmal Hoffnung, dass was jetzt im Winter in den Tourismusgemeinden nicht an Umsatz stattfindet, dass vielleicht ein Teil davon im Sommer nachgeholt werden kann. Das heilt nicht die Wunden, die so eine verlorene Wintersaison schlägt, ganz klar nicht. Aber ein
Überleben,
eine Art, eine kleine Kompensation ist da schon drin.
Und es ist ja davon auszugehen, ich glaube, Sie teilen diese Meinung, dass es wieder Wirtschaftshilfen brauchen wird und geben wird. Auch wenn die budgetäre Situation vielleicht natürlich heuer schon angespannter ist als vielleicht vor einem Jahr, weil man ja schon mehr als 40 Milliarden ausgegeben hat, aber trotzdem, wir können uns ja sehr günstig verschulden etc., was wir da immer...
Es wird sehr schwer sein, sozusagen Betrieben, die jetzt hohe Einbußen haben, zu sagen, dieses Jahr ist ganz anders. Ja. Letztes Jahr im November haben wir
sogar... das Füllhorn, das
ausgegeben. Ja, genau, und jetzt gibt's gar nichts. Ja. Also man wird sicherlich helfen müssen. Das ist ja auch durchaus im Interesse der Gesamtwirtschaft, weil wir brauchen ja die Unternehmen, dass wenn die Bedingungen wieder besser sind, dass die durchstarten können. Wenn da jetzt sozusagen Eigenkapital aufgefressen wird im großen Stil, Unternehmen schließen müssen, was kommt dann?
Kostet im Endeffekt mehr, als jetzt zu helfen.
Und es ändert sich dann auch die Branche, nicht? Also Hoteliers, die es nicht überleben, die werden dann übernommen, möglicherweise durch größere Ketten. Dann hat man einen Konzentrationseffekt. Ist das das, was wir wollen?
Plus die Arbeitsmarkteffekte, das glaubt
ihr auch. Das kommt noch dazu. Ja. Genau. Also deswegen ist es in Summe schon richtig, wenn man da jetzt wieder hilft. Mir wäre, also ich habe das in Deutschland stark propagiert, in Österreich habe ich es auch versucht. Aber man hat sozusagen den Rufer nicht gehört, leider. Es wäre schön, wenn wir über den Sommer die Hilfen, die wir geleistet haben, evaluiert hätten, genauer, um jetzt zu wissen, was denn eigentlich die guten Instrumente sind, die einerseits den Unternehmern wirklich helfen und selber helfen, nicht nur den Leasingfirmen, den Immobilienbesitzern, den Banken, das ist das mit den Fixkosten, die aber nicht überzahlen, nicht, also bei der Umsatzerstattung haben wir den starken Verdacht und durchaus auch
der Überförderung.
Also das hat alles Vor- und Nachteile und wir stehen jetzt immer noch sozusagen da und haben eigentlich kein gutes Instrument. In der Kurzarbeit haben wir das, für die Stabilisierung von Unternehmen haben wir das nicht und das ist ein bisschen schade, dass man da die konzeptuelle Arbeit im Sommer nicht aufgenommen hat.
um punktgenauer helfen zu können.
Ja? Genau. Ja,
ja. Ich wollte Sie noch ganz kurz fragen, ist ein kurzer, harter Lockdown nicht ökonomisch gesehen viel günstiger als jetzt wieder so ein Lockdown auf Raten, jetzt der für Ungeimpfte? Man hört natürlich jeden Tag die Angst, es könnte dann für Geimpfte auch bald was notwendig sein, weil die Spitäler so überlastet sind und so. Alle kennen alle Argumente.
Ja, das wird seit langem diskutiert. Von Anfang an hat es geheißen, zuerst der Hammer, ja, und dann haben wir nur mehr kleine Wellen, aber die Gefahr bei einem harten Lockdown ist, dass man ganz sicher in diesem harten Lockdown hohe Einbußen hat. Ja, und dann ist es aber nur Prinzip Hoffnung, dass es danach auch tatsächlich mit niedrigen Infektionszahlen weitergeht. Harter Hammer kann bedeuten, dass es sehr starke Schwankungen gibt. Dann reduziert man den R-Wert oder die Infektionsraten. Schön. Dann kommt wieder die Normalität zurück. Steigt wieder, dann braucht man den nächsten Hammer. Also es ist leider Gottes auch alles nicht so klar. Ja. Und es gibt leider nicht sozusagen die Lösung, die man einfach aus der Schublade zieht und die klappt und funktioniert, sondern es ist leider komplex. Und die Unsicherheit ist das große Thema. Wenn wir wüssten, dass sowas klappt, wenn wir wüssten, wir machen zwei Wochen dicht und dann ist alles gut, ja, dann würden wir es machen. Aber es kann sein, dass das zwar hilft und dann haben wir zu Weihnachten die nächste Welle, wo wir dann wieder zumachen müssen. Es ist leider nicht ganz einfach.
Ja. Ich bin auf diese Frage gekommen, weil Sie haben gesagt, unlängst im Fernsehen, 20, 30 Millionen ausgegeben für eine gescheite Impfkampagne, vielleicht mit einer Lotterie, vielleicht, dass man Autos verlost oder sonst was, ist ja wesentlich günstiger, also ich muss wieder einen Lockdown finanzieren.
Ja, so wäre es. Also das eigentliche Drama...
Also das kann man ja relativ leicht sagen.
Ich glaube auch, ja. Also das eigentliche Drama in den deutschsprachigen Ländern, da ist ja Österreich leider...
Ist die geringe Impfquote, nach wie
vor. Nur eines der, aber das ist die geringe Impfquote. Mhm. Und da ist sicherlich vieles schiefgelaufen. Auch in der Kommunikation, aber...
wie man es beworben hat, wie
genau,
in der Aufklärung, in allen Aspekten
genau,
wahrscheinlich.
Genau, also man hätte da auch im Sommer, als sich schon gezeigt hat, dass wir ein Plafond erreichen, hätte man nochmal ins Volle greifen müssen. Nicht? Jetzt ist es ein bisschen spät. Und jetzt haben wir wieder Schlangen vor den Impfzentren. Also es scheint ein bisschen...
Mit ordentlicher Zeitverzögerung.
Das dauert und wir wissen auch noch nicht, ich jedenfalls nicht bei der anekdotischen Beobachtung, wie viele der Personen, die in der Schlange stehen, jetzt tatsächlich den ersten oder den zweiten Stich kriegen und wie viele sind da schon, die sich boostern lassen. Also
wahrscheinlich 50-50.
Mag sein, ja. Jedenfalls sind wir sehr spät dran und ob das jetzt noch wirklich für die betroffenen Branchen und die Beschäftigten in den Branchen noch irgendeine Hilfe bringen kann, ist mehr als fraglich.
Zu verwandten, aber anderen Themen ganz kurz, vielleicht auch mit ganz kurzen Antworten. Am Donnerstag wird das Budget beschlossen. Ist das Zahlenwerk schon veraltet, bevor im Parlament alle Abgeordneten die Hand heben oder nicht?
Nein, das ist überhaupt nicht veraltet. Was wir auch gelernt haben in den Corona-Jahren, ist, dass es halt wahnsinnig schnell auf und ab geht. Wir haben tiefe Einbrüche erlebt und dann aber wieder gewaltige Wachstumsraten von Quartal zu Quartal oder sogar Woche auf Woche, wenn sich die Wirtschaft wieder erholt. Eine Steuerreform wie diese, die da jetzt beschlossen wird, die soll ja über Jahre ihre Wirkung entfalten. Da ist ja auch die Planung bis ins Jahr 2025. Und die Basis steht auch ganz gut. Nicht das Jahr 2021 ist ja fast schon im Kasten sozusagen. Mhm. Ja, jetzt wird vielleicht der Dezember noch etwas mühseliger, aber da ändert sich kaum etwas. Das Jahr 2022, da wird es am Anfang ein bisschen schwieriger werden, als wir das prognostiziert haben. Aber dann wird vielleicht auch in dem Jahr der Aufschwung ein bisschen stärker ausfallen. Wir haben diesen Sommerboom jetzt immer erlebt. 2020, 21 kommt 22 dann wieder. Der fällt einen Ticken größer aus wahrscheinlich, wenn der Winter schwach ist, so dass man im Durchschnitt sagen kann, ja, ein paar Zehntel werden uns wahrscheinlich fehlen. Es werden vielleicht nicht die 5,0, die wir inklusive Steuerreform jetzt fürs Jahr 2022 errechnet haben, sondern es werden vielleicht dann doch nur 4,7. Aber das ändert nicht wirklich daran, dass man die Steuerreform finanzieren kann und dass sie strukturell wichtig ist. Also die kalte Progression zurückgeben, das war jetzt einfach fällig. Egal, wie die Konjunkturlage aussieht in Wahrheit. Und der Einstieg in die ökosoziale Steuerreform, das macht Sinn, für die nächsten Jahre, das muss jetzt passieren. Und da sollte die Infektionslage, die sehr kurzfristig ein Auf und Ab der Wirtschaftsentwicklung bringt, die sollte da keine allzu große Rolle spielen.
Sie haben ja schon bei der ersten Phase der Regierungskrise, weil wir leben ja fast so etwas wie eine zweite Phase gerade, schon gesagt, bitte auch wenn diese Koalition in Brüche gehen sollte, rettet zumindest die Steuerreform, weil der Einstieg in die CO2-Preisung also so wichtig ist.
Genau.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, es sollte jetzt auch aus Kostengründen, wenn wir wieder neue Wirtschaftshilfen brauchen für Corona, auf keinen Fall die Steuerreform verschoben werden oder das Budget nicht beschlossen werden. Es sollte jetzt so, wie es am Tisch liegt, beschlossen werden und notfalls halt im Frühjahr ein Nachtragsbudget beschlossen werden. Das kann man ja immer machen. Ne?
Das ist richtig. Ich habe die Steuerreform charakterisiert als eine Strukturreform. Mhm. Ja. Die soll also strukturell etwas ändern am österreichischen Steuersystem. Das tut sie. Das sollte nicht abhängen von dem kurzfristigen Auf und Ab. Es ist auch keine konjunkturelle Steuerreform. Also es geht nicht darum, jetzt schnell mal Nachfrageausfälle zu kompensieren, ja, wie das in einer Wirtschaftskrise, in einer normalen Wirtschaftskrise der Fall wäre. Also, weil die so strukturell relevant ist, heißt das auch, dass sie nicht von kurzfristigen Veränderungen getrieben werden soll.
Ist klar. Sie haben es teilweise selbst schon angeschnitten. In rund einem Monat legt das WIFO gemeinsam mit dem Institut für Hochschulen wieder neue Konjunkturprognosen vor für das nächste Jahr. Mhm. Also wenn ich es richtig verstehe, der Optimismus bleibt noch, wie soll ich sagen, aufrecht, kann man schwer sagen. Er ist nachvollziehbar, argumentierbar, weil die Industrie gut läuft, weil die internationale Konjunktur gut läuft, auch wenn vielleicht die Konsumlaune durch Lockdowns und so verhalten bleibt und vielleicht auch der Tourismus auslässt. Aber unterm Strich erwarten Sie doch ein kräftiges Plus. Das ist ja, in früheren Jahren wäre das ja als Hochkonjunktur und toller Aufschwung bezeichnet worden. Jetzt sagen, oder ist es da noch zu früh?
Naja, also erstens müssen wir sagen, die Unsicherheiten sind enorm.
Ja.
Ja, die waren aber schon bei der letzten Prognose enorm. Weil einfach ein wichtiger Teil der österreichischen Volkswirtschaft, der Tourismus vor allem, ne, sehr volatil geworden ist. Nicht? Der lässt sich kaum berechnen, weil er eben getrieben wird durch das ebenfalls schwer zu berechnende Infektionsgeschehen.
Mhm. Ja, aber die 4-5, die Sie zuerst genannt haben, war das eine durchaus valide Schätzung, die man jetzt halt im Moment abgeben kann?
Das war die Schätzung, die wir... Wir hatten 4,8%, dann kam die Steuerreform, dann wurden 5 draus, jetzt kommt der Winterlockdown.
Okay, das war nicht nur so dahingesagt, das ist durchaus ein...
Müssen wir ein paar Zehntel wahrscheinlich wieder runternehmen, aber der Punkt ist halt, dass weite Teile der Wirtschaft gut funktionieren, wie Sie sagten, das ist so. Und dass wir im Konsum so etwas haben wie Nachholeffekte. Also die Menschen wollen ja ihre Dienstleistungen nachfragen. Ja. Sie gehen gerne essen. Und wenn das jetzt wieder schwieriger wird, dann wird man im Frühjahr mehr davon sehen und man wird höhere Preise umsetzen können in der Gastronomie. Das ist alles, sind alles Beiträge zur Wertschöpfung. Und deswegen glaube ich, ja, die Schwankungen sind jetzt wieder hoch. Aber wenn wir über die Durchschnitte reden, Jahresdurchschnitte vergleichen, und das sind diese Zahlen ja 4,8 oder was auch immer es dann sein werden, dann ist da jetzt von dieser aktuellen Entwicklung nicht so viel Verschiebung zu erwarten.
Es liegt vielleicht ein bisschen daran, welche Perspektiven man einnimmt, wenn ich als Journalist tagtäglich die Horrormeldungen lese, was der Handel jetzt fordert und sagt und was die Gastronomie jammert und wie die Hoteliers natürlich zu Recht klagen. Klar. Das ist aber die Kurzfristbetrachtung. Sie sprechen ja von einer Länge.
Mit diesen Raten vergleichen wir Jahresdurchschnitte, aber es hängt schon zusammen. Nicht, also wenn wir jetzt sagen, nö, es gibt überhaupt keine Wirtschaftshilfen, wir tun so, als wäre die Krise nicht da, ja, dann gefährdet man natürlich auch die langfristigen Dynamiken, weil die Unternehmen, die jetzt im Wintertourismus vielleicht große Schwierigkeiten haben, wenn man nicht unterstützt, die vielleicht pleite gehen, die tragen dann nicht ein Umsatzplus in den Sommer, weil da gibt's die Unternehmen gar nicht mehr. Deswegen ist es schon wichtig, hier wie in den letzten Wintern auch eine Stabilisierung zu bieten.
Ja, bleibt aber unterm Strich für mich jetzt dennoch über, dass wir genau das Gleiche, nicht wir beide, weil Sie waren letztes Jahr noch in Kiel, aber dass wir eigentlich genau über die gleiche Problematik wie vor einem Jahr reden.
Naja.
Helfen in der Krise ist nötig und unausweichlich, ne? So die eine Botschaft und okay, aber insgesamt weltwirtschaftlich gesehen ist es doch stark bergauf.
Und wir dürfen natürlich schon sagen, selbst wenn die Impfquote in Österreich niedriger ist, als wir es uns wünschen, es ist ein großer Teil der Bevölkerung immunisiert. Nicht? Entweder durch die Impfung, ein Wachsender auch zwangsläufig
genesen.
Und das heißt, dass diese Koppelung Infektionsgeschehen, Wirtschaftswachstum, dass diese Koppelung schwächer wird. Sie war ganz stark in der ersten Welle. Da haben die Infektionszahlen starken, oder die große Infektionsdynamik hat starke wirtschaftliche Effekte ausgelöst, auch mit den Lockdowns, aber auch, weil Leute vorsichtig wurden. Und über die Wellen hinweg hat sich das abgeschwächt. Wir warten, dass
sie auch diesmal... Kinder werden jetzt auch immunisiert, auch ein wichtiger Punkt.
Ja, genau. Und deswegen gehen wir schon davon aus, dass es insofern anders wird in diesem Winter als im letzten, weil diese Verkoppelung des Infektionsgeschehens mit dem Wirtschaftswachstum nicht mehr so stark ist. Die Frage ist ja auch, Lockdowns zum Beispiel, wie sehr halten sich die Menschen dran? Und das hat auch was dazu mit zu tun, wie sehr fürchtet man sich eigentlich, nicht? Und viele sagen ja, ich habe das schon gehabt, ne?
Der Lerneffekt.
Ja, okay, ich habe Corona überlebt, jetzt habe ich keine Angst mehr. Oder ich bin geimpft, bin immunisiert. Also da wird man, glaube ich, schon eine gewisse Dämpfung dieser wirtschaftlichen Schäden haben.
Weil auch insgesamt die Aufregung nachlässt wahrscheinlich. Das war ja ein Punkt, dass man sagt, das halten sich viele Leute nicht mehr die Maßnahmen, weil man so das Gefühl hat, das ist eh schon vorbei und ich kenne mich eh schon aus und ich bin eh brav und teste mich und so.
Ja genau. Und viele haben es halt einfach jetzt auch schon gehabt. Was ich mir wünschen würde für Österreich, aber für Deutschland könnte ich diesen Wunsch auch äußern, ist, dass wir regelmäßig einen Immunstatus erheben. Und fragen, wie gut geschützt ist die Bevölkerung eigentlich. Nicht, weil eine Impfung, die vor 4 Monaten oder 6 Monaten passiert ist, schützt nicht mehr so gut wie kurz danach. Aber es hat eben auch ein großer Anteil der Bevölkerung mittlerweile irgendwann mal selber Corona gehabt. Manche wissen es gar nicht, nicht? Und das wäre ganz gut zu wissen, wo stehen wir eigentlich bei der Herdenimmunität, wenn die schon sehr hoch ist. Ja? Höher vielleicht, als wir rein aus dem Impfgeschehen das wissen. Dann muss man vielleicht anders nachdenken, weil dann, wenn sie schon hoch ist und wir schon nahe dran sind eigentlich an der Herdenimmunität, ohne es zu wissen, dann werden wir mit dieser Situation, wie sie ist, leben müssen. Nicht, weil was sollen wir anders machen, als regelmäßig sich zu impfen? Was bleibt uns? Wir können ja nicht sozusagen immer wieder das wirtschaftliche Geschehen einschränken und dann mit Hilfen die Überbrückung schaffen, sondern dann muss man sich nochmal anders auch aufstellen, geistig aufstellen und sich fragen, wie können wir mit dieser latenten Bedrohung durch das Virus langfristig leben.
Danke für das sehr interessante Gespräch. Ich glaube, über Corona werden wir uns noch lange unterhalten müssen, leider.
Ich möchte auch. Sehr gerne.
Danke.
Sagt der Direktor des Wirtschaftsforschungsinstituts Gabriel Felbermeier. Die Fragen hat mein Kollege Michael Bachner gestellt. Das war's für heute von uns. Noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich heute Dominik Kanzian gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Das war's für heute. Bis bald. Passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out.